Detektor FM. Zurück zum Thema.
Die Wahl des Bundespräsidenten gestern zog sich ja, um es mal sanft zu sagen, ein wenig in die Länge. 9 Stunden lang mussten die Mitglieder der Bundesversammlung aushalten, so lang wie noch nie. Eine Szene aber sorgte dann in der TV-Übertragung am Nachmittag doch noch dafür, dass es nicht allzu langweilig wird. In einer Pressekonferenz mit Gregor Gysi von der Linkspartei wurde es plötzlich laut. Da tat offenbar ein Unzufriedener seinen Unmut kund.
Ja, Sie müssen sich noch daran gewöhnen, wenn ich eine Pressekonferenz gebe, hast du keine Pressekonferenz.
Ja, klar.
Und wenn du eine Pressekonferenz gibst, quatsche ich nicht dazwischen.
Ich habe nur eine Zwischenbemerkung gemacht, nur einen Einwurf.
Ja, ich habe das schon gehört.
Das ist ein Beispiel für nachhaltige Politik, mein Lieber.
Ja, das ist ein Beispiel, dass die Grünen und die SPD nicht in der Lage sind, einmal anzurufen und mit uns zu reden.
Aber
Sie
haben doch jetzt mit euch gesprochen. Sollen die auf Knien kommen?
Ja, jetzt vielleicht ein bisschen spät.
Euren SED-Schatten springen können. Mit einer symbolischen Handlung.
Ja.
Das habt ihr versäumt.
Worum es da ging und was dahinter steckt, das fragen wir ihn jetzt selbst. Ich begrüße am Telefon Werner Schulz von Bündnis 90 Die Grünen. Schönen guten Tag, Herr Schulz.
Schönen guten Tag.
Herr Schulz, was war denn gestern da los bei der Pressekonferenz der Linken?
Ja gut, Gregor Gysi hat das dürftige Ergebnis verkündet, dass die Linke sich im dritten Wahlgang enthalten wird, dass ihre eigene Kandidatin ihre Bewerbung zurückzieht, aber die Linke sich nicht entscheiden konnte, für einen der beiden Kandidaten zu stimmen oder eine entsprechende Empfehlung abzugeben. Sie hatten sich im Vorfeld nie darum bemüht, sie hatten sich eigentlich der Realität ein Stück verweigert, weil sie immer damit gerechnet haben, dass das alles im ersten Wahlgang für Christian Wulff entschieden wäre. Und sie müssten sich gar nicht damit beschäftigen, wen sie denn in einem dritten Wahlgang dann wählen. Insofern brauchten sie sehr lange Zeit für diese Aussprache und es ist der Parteiführung offenbar nicht gelungen, ein entsprechendes politisches Signal für Jochen Gauck zu geben.
Welches politische Signal hätten Sie sich denn gewünscht?
Also ich hätte mir gewünscht, dass Jochen Gauck gewählt wird. Das ist erstmal das eine. Aber aus Sicht der Linkspartei, die ja immerhin daran interessiert ist, mal eine rot-rot-grüne Option umzusetzen oder in einer rot-rot-grünen Konstellation Regierungsverantwortung mit zu übernehmen, war das eine unglaubliche Chance, an diesem Tag ein solches Signal für die nächsten Jahre zumindest zu senden. Das wäre ein Ausgangspunkt gewesen, der hätte natürlich der inhaltlichen Vertiefung erfordert in den nächsten Jahren, aber zumindest wäre das ein Ansatzpunkt gewesen, dass zum ersten Mal sich diese drei Parteien auf einen gemeinsamen Bundespräsident verständigt haben. Und natürlich noch die einfache und relativ billige Chance, durch einen symbolischen Akt über den langen Schatten der SED-Vergangenheit zu springen.
Aber der Appell an die Linken, mit SPD und Grünen gemeinsame Sache zu machen, der war ja vielleicht in so einer überhitzten Situation, wie sie dann kurz vor so einem dritten Wahlgang ist, ja fast schon zum Scheitern verurteilt. Wäre es nicht besser gewesen, wie Gregor Gysi sagt, früher mit ihnen zu reden und früher zu sagen, hey, kommt doch auf unsere Seite?
Das ist ein formales und billiges Argument. Zum einen hat es ja diese Gespräche vorher gegeben. Was wird die Linke im dritten Wahlgang tun? Dem hat sich die Linke verweigert über all diese Zeit. Die Zeit war ja nicht allzu lang, also diese 3 Wochen der Kandidatenaufstellung. Mit dem Argument, es wird gar keinen dritten Wahlgang geben. Insofern müssen wir darüber nicht nachdenken. Und der Ansatz, man hätte ja einen gemeinsamen Kandidat finden können und da ist man nicht auf die Linke zugegangen, muss ich sagen, das ist auch verlogen, weil A, hätte es ja dann offensichtlich nicht den Kandidat Gauck gegeben, den hat ja die Linke massiv abgelehnt. Der wiederum war die große Chance, einen überparteilichen Kandidat aufzustellen, der im Grunde genommen auch aus dem Lager der FDP und der Union Stimmen bekommt. Und hätte man einen gemeinsamen Kandidat von Rot-Rot-Grün gefunden, dann wäre das wieder die klassische Lagerkonstellation gewesen. Also auf der einen Seite Schwarz-Gelb und auf der anderen Seite Rot-Rot-Grün, da waren die Mehrheitsverhältnisse ja klar. Der Charme einer Kandidatur von Joachim Gauck war ja gerade, dass er, soll man mal sagen, ein schwarzer Kandidat der Grünen war, der von Bündnis 90 kommt, Teil der Bürgerbewegung symbolisiert, die bei den Grünen aufgegangen ist und der natürlich auch sehr viel Anerkennung und Respekt bei den konservativen und liberalen Wahlmännern und Frauen gefunden hat in den letzten Jahren. Und das war die große Chance. Und dieser Chance hat die Linke sich verweigert.
Aber war das nicht klar, dass Sie den ehemaligen Stasi-Aufklärer nicht wählen werden?
Ja gut, da ist sie Opfer ihrer eigenen Diffamierung geworden. weil die Linke hat sich von Anfang an, von Anfang 90 darum bemüht, Gauck zu diffamieren. Es gab nie Gauck-Akten, so wie das im ND dann immer hieß, sondern sind Stasi-Akten. Das sind die Hinterlassenschaft des Überwachungsapparates. Man ist auch nicht gegaukt worden, sondern man ist mit seiner Vergangenheit konfrontiert worden. Joachim Gauck gehörte nicht zu den Hardlinern, die aus dieser Behörde ein Tribunal machen wollten mit einem Generalstaatsanwalt, der in eigenem Ermessen strafrechtliche Verfolgung durchführen kann, wenn er irgendwelche Schweinereien in den Akten findet. Sondern Joachim Gauck gehörte zu dieser moderaten Linie, der gesagt hat, ich werde eine Behörde leiten, die auf Anfrage von Organisation oder Institution das herausgeben wird, was in den Akten steht. Die Bewertung darüber werde ich nicht vornehmen, sondern das muss dann die anfragende Institution tun. So war das praktisch mit dem spektakulären Fall des Rektors Fink von der Humboldt-Universität. Die Anfrage kam von der Humboldt-Universität. Die Behörde hat die entsprechenden Unterlagen geliefert, was in den Stasi-Akten steht. Die Humboldt-Universität musste einschätzen, ob sie diesen Rektor Fink nimmt. Das ist eine Frage der gesellschaftlichen Aufarbeitung. Nicht Gauck hat Gysi gejagt, sondern Gysi oder der Stasi-Denunziant Dieter Dehm ist von seiner eigenen Vergangenheit gejagt worden. Der Bundestag hat diese Anfragen an die Behörde gestellt zur Überprüfung der Abgeordneten. Und Gauck hat sich einer Bewertung enthalten.
Jetzt waren Sie selbst lange als DDR-Bürgerrechtler aktiv. Der ehemalige oberste Stasi-Aufklärer Gauck wäre also sicher, das kann man sich denken, Ihr Wunschkandidat gewesen. Nehmen Sie es den Linken auch ein bisschen übel, dass Sie das vereitelt haben?
Also, was heißt übel? Ich finde, Sie haben sich eine Riesenchance verbaut. Sie haben gezeigt, dass sie politikunfähig sind und dass sie in dieser Bundesrepublik noch längst nicht angekommen sind. Im Endeffekt ist doch ein Bundespräsident ein Kompromisskandidat, der im Grunde genommen über den Parteien steht und von mehreren Parteien getragen werden kann. Das wäre das Ideal, das hätten wir erreichen können. Und das wäre für Rot-Rot-Grün eine große Chance gewesen, mit einem Bundespräsident, der sogar über dieses Spektrum hinaus Wirkung erzielt, so einen Auftakt hinzubekommen. Er wird auf das Grundgesetz vereidigt und er steht für die Bundesrepublik und nicht auch für das Programm der Linkspartei. Also wenn man so jemand sucht, da wird man nie zum Erfolg kommen.
Zu Ihren Zwischenrufen gestern bei der Pressekonferenz von Gysi, war das spontane Wut oder war das auch ein bisschen kalkulierte Politik?
Also Wut prägt nicht mein politisches Handeln, es war Empörung. Ich war enttäuscht, dass sie sich so billig aus dieser Verantwortung entziehen, die sie eigentlich unverdientermaßen sogar bekommen haben. Sie waren ja praktisch der ausschlaggebende Faktor. Aber dass diese Partei so kleinkariert ist und so feige, auch die Reformer in dieser Partei, die ja wussten, dass so eine schwere Entscheidung auf sie zukommt und die durchaus bereit gewesen wären, ja auch Gauck zu wählen, die das ja anders sehen, dass die auch die geschlossene Parteilinie bewahrt haben, dass man wieder bei einer solchen Kaderpartei gelandet ist. Schauen Sie, im Endeffekt hat sich die Union mehr Abweichler erlaubt als die Linkspartei. Man ist im Grunde genommen, man hat die Reihen wieder festgeschlossen. Und das zeigt mir, in dieser Partei muss man noch unglaublich viel arbeiten, dass daraus mal eine pragmatische, politikfähige Partei wird.
Aber mal ganz ehrlich, haben Sie gestern wirklich dran geglaubt, Joachim Gauck könnte der neue Bundespräsident werden?
Es bestand die Chance. Ich meine, haben Sie denn geglaubt, dass Christian Wulff im ersten Wahlgang nur 600 Stimmen bekommt?
Naja, das war ja offen.
Naja, ich meine, diese Wahl hatte doch einige Überraschungen zu bieten. Und die Frage der Dynamik, man hätte auch im zweiten Wahlgang Joachim Gauck schon wählen können, wenn man sich verständigt hätte.
Sagt der ehemalige DDR-Bürgerrechtler und heutige grüne Europaabgeordnete Werner Schulz im Gespräch bei Detektor FM. Vielen Dank.
Tschüss.
Wir kommen noch einmal zur Wahl des Bundespräsidenten zurück. So mancher hatte sich das gestern ja ein bisschen einfacher vorgestellt, zumindest die Teilnehmer aus dem Regierungslager. Wir wollen einige resümierende Stimmen aus der Bundesversammlung zu Wort kommen lassen. Jemanden, der es sicher ganz erfreulich fand, dass Christian Wulff erst im dritten Wahlgang durchgekommen ist, haben wir dazu nämlich jetzt am Telefon, den Vorsitzenden der Linkspartei in Niedersachsen. Ich begrüße herzlich Dieter Dehm. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Dehm, wie haben Sie denn gestern die Bundesversammlung erlebt?
Kleine Münze von der Seite der Regierung. Man nimmt einen etwas engen Parteisoldaten, der auch in seiner Rede, dann nachdem er gewählt war, nicht bedeutende Perspektiven für dieses von einer schweren Wirtschaftskrise heimgesuchte Europa entwickelt, sondern eher in sehr kleinkarierter Rhetorik verbleibt. Und dann eine ebenso kleinkarierte Opposition, die glaubt, mit Gauck sowohl der Regierung ein Bein stellen zu können, als auch gleichzeitig der Linken einen Leberhaken.
Nun sind Sie der Vorsitzende der Linken in Niedersachsen. Von dort kommt auch der neue Bundespräsident Christian Wulff. Sie kennen ihn also aus der täglichen politischen Arbeit. Wie wird er sich denn im Amt des Bundespräsidenten machen?
Also ich sag mal, wir haben ihn erlebt, dass er den Verfassungsschutz auf Andersdenkende loslässt, sprich auch auf Abgeordnete der Linken. Das ist ungehörig. Wir haben ihn erlebt, dass er Studiengebühren eingeführt hat, dass er für Hartz IV und die ganzen Streichungen und Privatisierungen eher verschärfend gewirkt hat. Wir haben ihn andererseits erlebt bei VW, wo er im Groben und Ganzen den Landesanteil verteidigt hat, was ihm sicherlich auch das ein oder andere lobende Wort der IG Metall eingebracht hat. Das ist das widersprüchliche Bild. Ich kann hoffen, dass jemand mit dem Amt wächst und dann auch erkennt, dass Neoliberalismus und Finanzhaie die schlechtesten Ratgeber fürs höchste Staatsamt sind.
Jetzt soll ja der Bundespräsident ein überparteiliches Amt sein. Denken Sie, Christian Wulff kann diesem Anspruch Genüge tun?
Ach, wissen Sie, ob ich das jetzt denke. Ich habe die Hoffnung, und mit Ernst Bloch gibt es das Prinzip Hoffnung, dass Menschen lernfähig sind. Die Voraussetzungen sind nicht gut, sonst hätten wir ihn ja auch unterstützen können. Aber ich kann nur hoffen, dass jemand versteht, in diesem Land gehen immer weniger Menschen wählen. In diesem Land haben immer mehr Menschen Angst. Das Vertrauen dieser Bundesregierung ist auch mit dem gestrigen Tage nicht eben sprunghaft gewachsen. Und jetzt muss etwas getan werden, damit Menschen verstehen, nicht die Großbanken, nicht die Deutsche Bank regiert die Politik, sondern das Primat der Demokratie gilt auch für die Wirtschaft.
Jetzt wurde ja gestern im Lauf des Tages und auch schon vorher viel über die Kandidatenkür diskutiert. Hätten Sie sich im Vorfeld der Wahl andere Absprachen gewünscht und zum Beispiel auch einen gemeinsamen Kandidaten von SPD, Grünen und Linken?
Ich bin sicher, dass wenn ein ordentlicher und würdevoller Umgang von Seiten von Rot-Grün mit uns versucht worden wäre, wir am Ende des Tages zu einem Kandidaten gekommen wären, der möglicherweise mehrheitsfähig gewesen wäre. Das wäre kein lupenreiner Sozialist gewesen, kein lupenreiner Grüner und kein lupenreiner Sozialdemokrat. Und es gibt möglicherweise auch konservative Menschen in diesem Land, die etwas mehr Größe haben als die beiden gestern zur Debatte stehenden Kandidaten.
Warum konnten Sie denn Gauck eigentlich nicht unterstützen?
Also zunächst will ich mal sagen, wir haben mit Luc Jochimsen die einzige gehabt, die der Würde des Amts angemessen agiert hat in den letzten 3 Wochen. Sie hat Versöhnung ausgestrahlt. Sie hat auch die Unschuldsvermutung für frühere Mitarbeiter des MFS nicht ausgeschlossen. Denn auch hier gilt Rechtsstaatlichkeit im Umgang. Das ist das Problem von Joachim Gauck. Rechtsstaatlichkeit ist immer dann ein wichtiges Gut, wenn es einem selbst wehtut. Und wenn immer diejenigen glauben, aus der Vergangenheit ihrer eigenen Unterdrückung mehr Rechte geltend machen zu können, um wieder andere zu unterdrücken, so wie die Kommunisten aus Buchenwald kommend glaubten, Rechte zu haben, die ihnen vorher feindlich gegenüberstanden, zu unterdrücken. So wie die, die aus der DDR kamen, als Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler, glaubten, nun Leute, die beim MFS waren oder Kommunisten waren, wieder unterdrücken zu können, ihnen rechtsstaatliche Schutzmechanismen vorzuenthalten. Dann wird diese Spirale des Unrechts nie durchbrochen. Und deswegen muss ein Bundespräsident oder ein Bundespräsidentenkandidat, gerade wenn er Pfarrer ist, eine besondere Versöhnung atmen. Wenn aber jemand von der Gauck-Behörde gestempelt war als EM-Verdächtigter, hat er einfach über Wochen hin keinen Einblick gehabt, während die Presse schon die Akte hatte und ihn verurteilt hat. Ich denke, dass 20 Jahre nach der Wende dieses Land eine große Versöhnung braucht. Und das wäre mit Luc Jochimsen gewesen. Und bei Gauck hätte ich diesen Atem der Versöhnung sozusagen nicht gespürt.
Also die Leitung der Stasi-Unterlagenbehörde war für Sie das Problem?
Sagen wir mal, ich muss auch immer bewerten, wie das Gespräch bei uns war. Er hat in diesem Gespräch, das Gespräch sollte eine halbe Stunde dauern, war eine Stunde. Und ich gebe zu, wenn man in einer Stunde etwas Vorurteile zum Vibrieren bringen kann, nicht zum Einsturz, aber zum Vibrieren, dann ist es beiden Seiten gelungen. Ich habe ihn nachdenklich erlebt, ich habe uns nachdenklich erlebt. Aber hinzu kommt immer auch der Gedanke der Versöhnung und des Rechtsfriedens, der unser Grundgesetz ausmacht. Also, dass man zum Beispiel bei Totschlag eine 10-jährige Verjährungsfrist hat. dann kann ich nicht 20 Jahre nach der Wende Leuten noch vorwerfen, dieses oder jenes in der DDR getan zu haben. So, das kann weder eine Bildzeitung, das kann weder ein Spiegel, das darf schon gar kein Richter. Diesen Gedanken, den hat Luke Jochimsen auch vertreten in all ihren Aussagen. Und die Medien haben gemerkt, man kann mit uns nicht alles machen. Man kann nicht sagen, friss Vogel oder stirb. Entweder du sagst jetzt, die DDR war ein Unrechtsstaat, was ein blödsinniger Begriff ist, weil jeder Mist, den ein Staat in Gesetzesform gießt, ist dort Recht. Man kann aber sagen, dass die DDR kein demokratischer Rechtsstaat war. Das ist die korrekte Formulierung. Aber ein Unrechtsstaat ignoriert ja, dass das allermeist auf Gesetzesbasis passiert ist. Sie hat widersprochen. Und das scheint für manche bei den Medien schwer gewöhnungsfähig zu sein, dass ein Linker widerspricht. Und so ging es uns mit Gauck, dass sie kamen und sagten, ihr müsst jetzt für Gauck und ihr müsst die DDR zum Unrechtsstaat erklären. Und ich will Ihnen sagen, mag sein, dass das mit meiner 68er Zeit zusammenhängt, da entsteht bei mir ein solcher Trotz, dass ich das nicht tue und auch nicht tun will, sondern halte es mit Wolfgang Borchert, sag laut und deutlich nein.
Stichwort Formulierung, Sie werden heute in der Welt zitiert, warum Sie Gauck für nicht wählbar halten, mit folgendem Satz. Was würden Sie tun, wenn Sie die Wahl hätten zwischen Hitler und Stalin? Würden Sie das heute wieder so sagen?
Nein, ich habe gerade das Gegenteil gesagt. Ich habe gesagt, und wenn Sie das im ZDF aufrufen, werden Sie es feststellen. Das ist eine hypothetische Frage, die Sie mir stellen. Er kam an und sagte, Sie müssen doch als Linke jetzt Gauck wählen. Und da habe ich gesagt, das ist hypothetisch, völliger Quatsch. Das ist eine Frage, Sie müssen sich doch entscheiden zwischen Pest und Cholera. Nein, das müssen wir gar nicht. Das ist eine blödsinnige Gegenüberstellung. Wir können uns doch heute enthalten. Damals konnte man sich möglicherweise nicht enthalten. Und deswegen habe ich zu dem Journalisten auch gesagt, das ist dieselbe Wahl wie, Sie müssen sich jetzt entscheiden zwischen Ulbricht und Honecker. Sie müssen sich jetzt entscheiden zwischen Kim Il-sung und Mao Zedong oder so. Das für einen konservativen Springer-Journalisten, also die Welt hat das ja gefragt, sind das dann vielleicht die Vorstellungskategorien. Aber dass ich irgendwie Christian Wulff in die Nähe von Josef Stalin gerückt haben könnte, ist ja völlig abstrus. Also natürlich weiß ich, dass Christian Wulff und Joachim Gauck ein genauso überzeugter Antifaschist wie Antistalinist ist.
Aber wissen Sie nicht, dass es gefährlich ist, wenn man so Massenmörder in einem Atemzug dann nennt mit Wulff und Gauck?
Ich will doch einmal deutlich sagen, die haben nichts miteinander zu tun. Hitler und Stalin sind Massenmörder. Und es gibt überhaupt keine Legitimation dafür, wenn dieser Eindruck entstanden ist, wäre dies ein Fehlgriff gewesen. Nur Sie müssen auch als Journalisten und als Medien nicht einen in eine Situation bringen, wo man wie vor einer Inquisition steht, ihr müsst Gauck wählen, um Wulff zu verhindern. Das sind die Denkmuster, die ich immer zurückweisen werde, weil diese Denkmuster haben in den 20er und 30er Jahren Linke immer wieder gehört. Heute können wir uns enthalten. Dies ist ein unendlicher Vorzug der Demokratie. Und wir haben uns gestern enthalten und ich denke, es war ein kraftvolles und demokratisches Zeichen, dass wir in Äquidistanz zu Wulff und Gauck sind.
Sagt Dieter Dehm, der Vorsitzende der Linkspartei in Niedersachsen. Ich bedanke mich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.